Ö1 Abendjournal.
Mit Helene Seelmann im Studio, guten Abend. Mit dem Beschluss des Doppelbudgets hat sich der Nationalrat in die Sommerpause verabschiedet. Bei der Wehrdienstreform zeichnet sich ein Kompromiss ab. Ungarn tritt der EU-Staatsanwaltschaft bei und erhält im Gegenzug bisher eingefrorene EU-Gelder. Deutschland verordnet sich eine umfangreiche Gesundheitsreform. Wegen Suchtgefahr durch Instagram und Co. drängt die EU-Kommission auf Änderungen. Nach dem Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Josefstadt wird ermittelt und Albtraum-Szenario auf einem Ryanair-Flug. Ein Fenster bricht in 4500 Metern Höhe aus dem Rumpf. Ein Passagier wurde beinahe aus dem Flugzeug gesogen. Im Europajournal gleich im Anschluss können Sie heute unter anderem ein Interview mit dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker hören. Das Wetter morgen, sonnig und sehr warm. Der Nationalrat hat vor gut einer Stunde mit den Stimmen der Regierungsparteien das Doppelbudget 2027-28 beschlossen. Mit den Finanzgesetzen will es die Dreierkoalition schaffen, im Jahr 2028 das EU-Defizitverfahren zu verlassen. In den nächsten 2 Jahren werden zu diesem Zweck mehr als 7 Milliarden Euro eingespart, um auch Offensivmaßnahmen zu finanzieren. Stefan Kappacher berichtet.
Am Ende einer harten Parlamentswoche und nach 3 Tagen Budgetdebatte der Beschluss.
Das ist die Mehrheit und daher ist der Gesetzentwurf auch in dritter Lesung angenommen. Die Tagesordnung ist erschöpft.
Zuvor hatte Finanzminister Markus Matterbauer von der SPÖ noch einmal betont, dass man in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten den Spagat mit dem Doppelbudget schaffe.
Wir sanieren das Budget, wir verringern die Defizite massiv und gleichzeitig investieren wir in den Standort, setzen auf Offensiv. Und bemühen uns Schritt für Schritt Strukturreformen umzusetzen.
Die Opposition ließ auch am letzten Tag kein gutes Haar am Werk der Regierung. Die Grünen kritisieren das Budget als ungerecht. Sigrid Maurer.
Wir kritisieren nicht, dass gespart wird. Wir kritisieren, wie gespart wird.
Und die FPÖ findet es einfach schlecht, etwa die Abgeordnete Elisabeth Heiß.
Das ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die täglich die Rechnung für diese Politik bezahlen müssen.
Es wird nur kritisiert, teilweise auch in einer Tonalität, die unterirdisch ist.
Blickte Andreas Hanger von der ÖVP noch einmal zurück auf die Rede des abwesenden FPÖ-Chefs Kickl zum Auftakt der Debatte. Und Karin Doppelbauer von den NEOS blickte nach vorn.
29 geht die Arbeit weiter und sie wird nicht aufhören. Und ja, wir müssen hier verantwortungsvoll in die Themen hineingehen und uns den ineffizienten Föderalismus anschauen.
Jetzt geht es aber erst einmal in die Sommerpause. Regulär kommt der Nationalrat im September wieder zusammen.
Die Debatte um die Zukunft des Wehrdienstes hat wieder Fahrt aufgenommen. Denn Bundeskanzler Christian Stocker, ÖVP, hat sich gestern in einem Zeitungsinterview für ein Modell ausgesprochen, das einem Vorschlag der SPÖ von vor wenigen Wochen sehr nahe kommt. Die reagiert heute interessiert, die NEOS halten sich noch bedeckt. Allerdings kommt der Vorstoß des Kanzlers teuer. Niklas Lercher berichtet.
6 Monate Grundwehrdienst und 3 Monate Milizübungen. So lautet das neue Angebot von Kanzler Christian Stocker von der ÖVP. Damit kann wohl auch die SPÖ leben, die ihrerseits zuvor ein 6+2 Modell auf den Tisch gelegt hat. Also gleich langer Grundwehrdienst wie bisher schon, dazu 2 Monate Milizübungen. Dementsprechend zuversichtlich zeigt sich der Rote Wehrsprecher Robert Leimer.
Die Chancen stehen gut, dass wir zu einer Einigung kommen.
Fast wortgleich Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP im Nationalrat. Sie sei guter Dinge.
Dass auch hier die Parteipolitik hintangestellt werden wird, wir auch zu einem guten Ergebnis kommen werden.
Ein Ergebnis, das allerdings deutlich teurer wäre als das bevorzugte 8+2 Modell der Wehrdienstkommission, weil Grundwehrdiener für Übungen weniger bekommen als Berufstätige, denen das Gehalt bezahlt werden muss. Wohl auch deshalb schlägt Leimer von der SPÖ vor, zumindest einen Teil der Übungen direkt an den Grundwehrdienst anzuschließen.
Man kann zum Beispiel 1 Monat Truppenübung auch gleich anhängen. Theoretisch.
Die NEOS als dritter Koalitionspartner lassen sich nicht in die Karten schauen. Generalsekretär Douglas Hoyos sagt nur,
es geht nicht nur um irgendwelche mathematischen Rechnungen, die dahinter sind, sondern es geht wesentlich darum, die Sicherheit in Österreich zu erhöhen.
Und da drängt die Zeit, zumindest für den Kanzler. Christian Stocker fordert eine Einigung noch im Sommer.
Jahrelang waren sie blockiert, jetzt soll ein Großteil von ihnen freigegeben werden. Die Rede ist von EU-Milliarden aus dem Corona-Fonds für Ungarn. Diese wurden bisher nicht ausbezahlt wegen maßgeblicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit der Langzeitregierung Orbáns. Sein Nachfolger Madjar will genau das ändern, berichtet Katharina Wagner.
10 Milliarden Euro an EU-Geldern. Sie wurden heute für Ungarn freigegeben. Denn die EU-Finanzminister haben in Brüssel einem Plan der neuen ungarischen Regierung für Wiederaufbau und Resilienz zugestimmt. Rund 7 Milliarden Euro bleiben weiter eingefroren. Blockiert wurden die Gelder, weil Ungarns autoritärer Langzeitpremier Viktor Orbán sich weigerte, maßgebliche EU-Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung einzuhalten. Sein Nachfolger Peter Madjar hat einen neuen Kurs eingeschlagen. Sein Land hat heute einen wichtigen Schritt gemacht. Ungarn ist der Europäischen Staatsanwaltschaft beigetreten. Den Antrag hatte Madjars Regierung schon im Mai gestellt. Heute wurde er in Brüssel offiziell angenommen. Die Europäische Staatsanwaltschaft überprüft, ob EU-Gelder in den jeweiligen Ländern rechtmäßig verwendet werden. Zuständig ist sie für potenzielle Vergehen, die ab Mitte 2021 begangen wurden. Damit könnte sich die Europäische Staatsanwaltschaft in Ungarn auch mit möglichen Vergehen beschäftigen, die unter die Amtszeit Orbáns fallen. Als nächster Schritt wird ein zuständiger EU-Staatsanwalt für Ungarn ermittelt. In einigen Monaten soll er oder sie ihre Arbeit aufnehmen.
Die EU-Kommission drängt Instagram und Facebook zu Änderungen an ihren Plattformen wegen hoher Suchtgefahr für Kinder und Jugendliche. Der Mutterkonzern Meta würde nicht genug dagegen unternehmen, stellt die EU-Behörde heute fest. Damit drohen dem Konzern hohe Strafen. Aus Brüssel, Verena Sophie Meyer.
Stundenlanges Endlos-Scrollen und das automatische Abspielen von hochpersonalisierten Videos kann Kinder und Jugendliche süchtig machen. Zu dem Schluss kommt die EU-Kommission. Und damit verstößt der US-Konzern Meta ihrer Ansicht nach gegen europäische Digitalregeln, so Thomas-Renier, der zuständige Sprecher der EU-Kommission. Meta schütze junge Userinnen und User nämlich nicht ausreichend vor der Suchtgefahr und damit auch nicht vor den Folgen für ihre psychische Gesundheit. Es gebe weder wasserdichte Möglichkeiten, die Bildschirmzeit zu begrenzen, noch von Eltern kontrollieren zu lassen. Meta verweist in einer ersten Reaktion auf spezielle Teen-Konten, die seit Beginn der Untersuchung ausgerollt wurden. Doch auch sie reichen offenbar nicht aus, weil sie zu leicht deaktiviert werden können. Deshalb treibt die europäische Behörde nun das Verfahren gegen den US-Konzern voran. Gegen Meta läuft außerdem noch ein zweites Verfahren, weil die eigene Altersgrenze von 13 Jahren auf Instagram und Facebook nicht effektiv umgesetzt wird. Der amerikanische Tech-Konzern hat jetzt die Möglichkeit, Änderungen auf den Plattformen durchzuführen. Die Kommission schlägt etwa vor, dass das endlos Abspielen von Videos auch deaktiviert werden kann. Gelingt es Meta nicht, sich glaubwürdig zu verteidigen, drohen dem Konzern in Europa bei Verstößen gegen die Digitalgesetze hohe Strafen, bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes.
Deutschland reformiert seine Gesundheitspolitik mit dem Ziel, die Kosten drastisch zu senken. Offiziell heißt diese Reform auch Beitragsstabilisierungsgesetz und bringt spürbare finanzielle Auswirkungen für Spitäler, Ärzte und Pharmaindustrie, aber auch für Versicherte und Kranke. Durch Kürzungen, die insgesamt in die Milliarden gehen, will die deutsche Regierung verhindern, dass die bereits sehr hohen gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge noch weiter angehoben werden müssen. Andreas Jölli berichtet.
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist teuer. Derzeit zahlen Arbeitnehmer gemeinsam mit Arbeitgebern 14,6% des Gehalts für die gesetzliche Krankenversicherung. Damit das nicht noch mehr wird, wird gekürzt. Bei allen, sagt Gesundheitsministerin Nina Wagen.
Wir wollen künftig mit dem Geld auskommen, das wir haben und nur noch das bezahlen, was nutzt. Und zudem gilt der Grundsatz, alle Beteiligten im Gesundheitswesen leisten einen Beitrag, denn alle profitieren auch langfristig von einer nachhaltigen Finanzierung.
Die Ausgaben für Spitäler und niedergelassene Ärzte werden gedeckelt, auch die Kosten für die Pharmaindustrie. Einschnitte und zusätzliche Belastungen gibt es auch für Versicherte. Der Selbstbehalt für Medikamente, eine Art Rezeptgebühr wird erhöht, die kostenlose Mitversicherung für Ehepartner eingeschränkt, die Bemessungsgrundlage für Gutverdienende angehoben. Die Opposition im Bundestag wettert gegen diese Kürzungen für 75 Millionen Versicherte. Britta Hasselmann von den Grünen.
Es ist ein klarer Bruch der solidarischen Lastenverteilung.
Heidi Reicheneck von den Linken.
Alle leiden unter ihrer Reform, außer die Pharmakonzerne
und die Überreichen im Land. Denn die schonen sie, während die Mehrheit blutet.
Die Grünen wollten sogar die Abstimmung verschieben lassen. Ihr Antrag wurde aber vom Verfassungsgericht abgelehnt. Die Regierung hat es mit ihrem sogenannten Beitragsstabilisierungsgesetz besonders eilig, heute auch gleich den Bundesrat darüber abstimmen lassen. Diese Gesundheitsreform ist ein Prestigeprojekt der Koalition, mit dem sie zeigen will, dass sie doch noch einiges weiterbringt.
Die deutschen Autohersteller haben im ersten Halbjahr erneut weniger Fahrzeuge abgesetzt. Bei BMW, Mercedes und dem Volkswagen-Konzern sind vor allem das Geschäft in den USA und in China schlecht gelaufen. Wegen dieser Entwicklung muss der Volkswagen-Konzern einen harten Sanierungskurs einschlagen. Die Krise der europäischen und vor allem der deutschen Autoindustrie trifft auch die heimischen Zulieferbetriebe. Volker Obermeier informiert.
Die Branche ist hochgradig auf den Export angewiesen. 2/3 aller Waren und Dienstleistungen haben Abnehmer in der deutschen Autoindustrie. Schwache Konjunktur, hohe Inflation, US-Zölle, weniger Verbrenner oder China-Konkurrenz haben bei unserem Nachbarn Nachfrage und Produktion einbrechen lassen. Dietmar Schäfer, Chef der Arge Automotive, geht davon aus, dass in Österreich die Zahl der Direktbeschäftigten weiter abnimmt, von derzeit etwa 75.000 auf um die 55.000.
Wir haben deutliche Rückgänge bei den Beschäftigungsverhältnissen, nicht erst seit diesem Jahr, auch bereits die letzten 2 Jahre sehen können. Und das wird sich in der Form auch weiterentwickeln.
Von den geplanten Maßnahmen in der deutschen Autoindustrie sind vor allem die beiden Bundesländer Oberösterreich und Steiermark betroffen. Schon in der jüngeren Vergangenheit haben Firmen, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, Jobs gestrichen oder Insolvenz angemeldet. Zwar drängen chinesische Hersteller nach Europa, als Alternative würden sie jedoch kaum in Frage kommen, sagt der Ex-Magner International-Vorstand Günther Abfalter im Markenjournal.
Das Einzige, was uns natürlich in Österreich behindert, sind die hohen Lohnkosten und die Energiekosten. Und das schreckt natürlich auch die chinesischen Zulieferer ab, die natürlich in den angrenzenden Ländern investieren und nicht in Österreich.
Die Folgen der deutschen Autokrise rufen auch hierzulande die Politik auf den Plan. Die Forderungen reichen von einer Entlastung der Betriebe bis hin zu mehr Schutz vor der Konkurrenz aus Fernost.
In der Photovoltaikbranche ist der Frust groß. Wer sich seine Anlage fördern lassen will, muss sich online melden beim sogenannten Fördercall. Und das geht nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Also heißt es schnell sein. Der zweite Fördercall dieses Landes ist jetzt abgewickelt worden. Bundesweit bekommen von 28.000 Anträgen nur knapp 3.000 eine Förderzusage. Im Oktober gibt es noch einmal eine Chance, doch schon jetzt laufen die Telefone bei den PV-Herstellern heiß. Thomas Aschberger berichtet.
Es ist auch Verzweiflung bei Andreas Müller zu hören. Er ist einer der größten Photovoltaikanlagenhersteller in Vorarlberg, obwohl bei Hansesan extra Mitarbeiterinnen für den Fördercall abgestellt waren, sind die meisten Anträge abgelehnt worden. Die 20 Millionen Euro Förderungen waren in kürzester Zeit weg.
Nach 36 Sekunden war der Fördertopf leer. Wir haben uns vorbereitet und jetzt dieses Ergebnis, mit und die Leute leid, die auf eine Förderung hoffen, mit und meine Mitarbeiter mittlerweile leid, die einfach arbeiten und es kommt nichts dabei heraus und wir fordern ganz einfach, schafft's bitte diese Förderung ab.
Das Fördersystem ist zu kompliziert, die Chancen beim nächsten Call dranzukommen, laut Andreas Müller, gering. Der Aufwand dafür ist allerdings enorm. 60.000 Euro im Jahr fallen nach seinen Angaben für sein Unternehmen an. Sein Gegenvorschlag? Steuer senken, und zwar für alle erneuerbaren Energieträger.
Einfach reduzieren auf 15% oder auf 12,5% oder auf 10%, aber nicht nur die PV, sondern einfach alle Erneuerbaren.
Im Energieministerium ist man sich der Thematik bewusst. Derzeit wird an einer Novelle des Erneuerbaren Ausbaugesetzes gearbeitet. Das Ministerium will die Förderungen gezielter vergeben an Anlagen mit Speicher, die in Europa produziert werden. Auch die Förderhöhe dürfte gesenkt werden. Was aber nach derzeitigem Stand bleibt, sind die Fördercalls.
Das Google-Rechenzentrum in Kronsdorf in Oberösterreich soll 1,5-mal größer werden als bisher bekannt. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner von der ÖVP hat das gestern bestätigt. Kritische Stimmen hat es schon vor diesen Neuigkeiten gegeben. Der Widerstand gegen das Projekt dürfte also weiter wachsen. Thomas Rieha berichtet.
Harald Müllner ist Mitglied der Bürgerinneninitiative Rechenzentrum Kronsdorf. Ihn ärgert, dass sich die Landespolitik mit Informationen zu dem Google-Projekt oft bedeckt hält.
Es wird einfach abgehandelt, es wird einfach veröffentlicht, es wird durchgezogen.
Ja, die Politik stellt uns nur vor vollendete Tatsachen.
Der Wasserverbrauch, der Stromverbrauch oder auch die höheren Umgebungstemperaturen, all das sei zu hinterfragen. Und vor allem, warum dafür keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Auffallend sei in diesem Zusammenhang:
Es gibt mehrere Grenzen bei den UVP-Verfahren, welche immer wunderschön unterschritten wurden.
Für eine Umweltverträglichkeitsprüfung spricht sich heute auch Umweltlandesrat Stefan Kai-Nieder von den Grünen aus. Doch dafür müssten die rechtlichen Vorgaben geändert werden. Denn derzeit fallen Rechenzentren gesetzlich nicht unter das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, so der Landesrat.
Die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz ist zwar in Österreich noch nicht umgesetzt, einige Bestimmungen gelten aber bereits, sagt die Arbeiterkammer. Informationen von Michael Fröschl.
Auch ohne nationales Gesetz könnten sich Beschäftigte auf die seit Juni gültige EU-Richtlinie zur Lohntransparenz berufen und etwa Auskunft verlangen, wie viel Kolleginnen und Kollegen im Schnitt für gleiche oder gleichwertige Arbeit verdienen. So könnten Einkommensunterschiede aufgrund des Geschlechts leichter als bisher aufgedeckt werden, sagt Gleichbehandlungsanwältin Sandra Konstatzki.
Es kann einfach nicht sein, dass Frauen nur wegen eines vergessenen Lohnzettels im Druckerraum von der Benachteiligung erfahren oder weil sie ihre Karenzvertretung einstellen und hier draufkommen, dass der vergleichbare Mann mehr verdient.
Die Arbeiterkammer verspricht rechtliche Unterstützung für Betroffene und fordert die vollständige Umsetzung der Richtlinie, während die Industriellen Vereinigung vor übertriebenen bürokratischen Auflagen für die Betriebe warnt.
Die Gefängnisse in Österreich kommen nicht aus den Schlagzeilen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass in der Justizanstalt Josefstadt im August des Vorjahres ein weiterer Häftling gestorben ist, und zwar an einer Medikamentenvergiftung. Der 50-jährige Ire sollte abgeschoben werden und ist am Flughafen kollabiert. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt. Die Einzelheiten von Barbara Ganzfuß.
Der 50-jährige irische Staatsbürger wurde im Februar des Vorjahres in Salzburg wegen mehrerer Sexualdelikte festgenommen. Im August sollte er abgeschoben werden und wurde deshalb zum Flughafen Wien-Schwechat gebracht. Nachdem der Mann dort kollabiert war, kam er ins Spital. Dort sei er die Nacht über nicht ansprechbar gewesen. Anstatt in eine Klinik in Wien wurde er am nächsten Vormittag allerdings in die Justizanstalt Josefstadt verlegt. Auf diesem Transport und in der Zelle habe sich sein Zustand plötzlich verschlechtert. Laut Justizwache hat sich der Mann etwa immer wieder zu Boden fallen lassen. Die Berufsrettung hat nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen den Tod des Mannes festgestellt, aufgrund einer Medikamentenvergiftung, wie die Obduktion ergeben hat. In seinem Körper wurden Beruhigungsmittel, Methadon und Antidepressiva nachgewiesen. Das Gutachten kommt auch zum Schluss, dass die Versorgungskette und die Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen und Personen nicht optimal waren. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt nun in alle Richtungen und gegen den gesamten Personenkreis, der beteiligt war. Es wird überprüft, ob jemandem Fehlverhalten vorgeworfen werden muss, fahrlässige Tötung oder Missbrauch der Amtsgewalt etwa, heißt es. Auch die Volksanwaltschaft kennt den Fall. Auch dort läuft ein Prüfverfahren. Das Justizministerium betont, die Behörden bei der Aufklärung des Falls bestmöglich zu unterstützen.
Ein erst 12-jähriger Syrer steht im Verdacht, gestern in Wien Favoriten drei andere Jugendliche mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Einer der Angegriffenen schwebt in Lebensgefahr. Der 12-jährige konnte ausgeforscht und festgenommen werden. Werner Trinker berichtet.
Am frühen Abend gestern kommt es im Wielandpark in Favoriten zu der brutalen Auseinandersetzung. Ein erst 12-Jähriger steht im Verdacht, drei andere Jugendliche, einen 14-, 15- und einen 16-Jährigen, mit einem Klappmesser schwer verletzt zu haben. Der 15-Jährige muss mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter kann kurz darauf festgenommen werden, wie Anna Gutt von der Wiener Polizei sagt.
Es hat eine Fahndung dann stattgefunden und im Zuge dieser Fahndung haben Beamte der Sondereinheit Wega den 12-Jährigen anhalten können.
Die Jugendlichen wollten sich nach ersten Ermittlungen wohl zu einer Aussprache treffen.
Es ging um ein Mädchen, das wollte der 12-Jährige treffen und der Bruder dieses Mädchens hat ihn dann jedoch am Treffpunkt erwartet und ihn zur Rede gestellt. Da dürfte die Situation dann eskaliert sein.
Informationen über den genauen Tathergang liegen derzeit noch keine vor. Die verletzten Jugendlichen konnten noch nicht einvernommen werden.
Diesen Flug werden die Passagiere des Ryanair-Flugs heute früh von Thessaloniki in Griechenland nach Memmingen in Deutschland wohl nicht vergessen. Plötzlich zerspringt ein Fenster, ein Passagier wird fast hinausgezogen. Stefan Gera berichtet.
Ein paar Minuten nach dem Start der Ryanair-Maschine in 4500 Metern Höhe plötzlich ein Knall. Ein Fenster zerbricht, Druckabfall in der Kabine, alle Sauerstoffmasken fallen heraus. Ein Mann aus Serbien wird fast ins Freie gesaugt. Er ragt bereits mit dem Kopf und den Schultern aus dem Fenster, als er von anderen Passagieren gepackt und zurück ins Flugzeug gezogen wird. Die Piloten drehen um und dann dauert es noch 20 Minuten, bis sie sicher in Thessaloniki landen können. Unklar ist derzeit noch, was genau den Linienflug in einen Horrorflug verwandelt hat. Möglicherweise ist ein Teil des Triebwerks abgebrochen und hat das Fenster durchschlagen. So etwas kommt extrem selten vor, aber wenn, dann sind die Folgen dramatisch. Das erklärt der Professor für Luftfahrtelektronik Harald Hanke der Deutschen Presseagentur. Der Luftdruck in der Kabine ist deutlich höher als in der Umgebung, sagt er. Gibt es ein großes Loch, dann wird schlagartig alles ins Freie gesaugt. Kaffeebecher, Gepäckstücke und eben auch Menschen. In Thessaloniki wird der verletzte Passagier aus Serbien sofort in ein Spital gebracht. Alle anderen Passagiere werden mit einer Ersatzmaschine nach Deutschland geflogen. Sie sind bereits sicher in Memmingen gelandet.
Nach den Asbestfunden in mehreren Bundesländern hat Umweltminister Norbert Totschnig von der ÖVP angekündigt, dass künftig auch ehemalige Steinbrüche als Asbestdeponien genutzt werden könnten. In den geschlossenen 4 Steinbrüchen im Burgenland will man davon nichts wissen. Mehr von Veronika Mauler.
Der Vorstoß des Umweltministeriums, Steinbrüche künftig als Asbestdeponien zu nutzen, habe die Eigentümer und Betreiber sehr überrascht, sagt Christoph Leiner Findeis, der Eigentümervertreter des Steinbruchs Pilgersdorf.
Weil wir arbeiten eigentlich ganz konkret daran, dass wir den Betrieb wieder öffnen können. Und deswegen waren wir einigermaßen verwundert, wie wir das medial gehört haben.
Greenpeace habe weder repräsentativ Proben genommen, noch die richtige Richtlinie für Hartgestein angewandt. Bei der letzten Probe der Behörde sei das aber geschehen.
Und hat jetzt unter Anwendung der richtigen Methodik festgestellt, dass unsere Asbestgehalte im 0,0-Bereich liegen.
Die Rufschädigung für das Produkt sei jedenfalls gewaltig, die wirtschaftlichen Folgen groß.
Die Hauptbetroffenen sind natürlich die Betreiber und die Mitarbeitenden. Es wurden ja über 40 Personen gekündigt.
Jetzt setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Naturgestein, wie sich der Zusammenschluss der für Steinbrüche nennt, dafür ein, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Und wir stehen eigentlich in Kontakt mit der Behörde, wie wir den Betrieb wieder öffnen können.
Und was haben Sie da für Signale?
Na, durchaus, ich glaube, positive Signale, weil einfach die Werte der Gutachten das bestätigen.
Bis wann eine Wiederinbetriebnahme realistisch ist, könne er nicht abschätzen, so Leiner Findeis. Noch im Juli werde es neuerlich Gespräche mit der Taskforce des Landes und den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Oberpullendorf und Oberwart geben.
Die Nachrichten, Martin Balder.
Der Nationalrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit den Stimmen der Regierungsparteien das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre beschlossen. Laut einer heute veröffentlichten Analyse der Nationalbank treffen die Sparmaßnahmen Personen mit niedrigem Einkommen besonders, vor allem durch die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung. Die größte Belastung werde sich bei Familien mit Kindern zeigen, so die ÖNB. Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP hat einen neuen Vorschlag für die Reform des Wehrdienstes ins Spiel gebracht. Stocker spricht sich für ein 6+3 Modell aus, 6 Monate Grundwehrdienst plus 3 Monate Milizübungen. Die SPÖ, die 6+2 vorgeschlagen hatte, regiert positiv, verweist aber auf die laufenden Verhandlungen, ebenso wie die NEOS, die zuletzt für ein Freiwilligenmodell plädiert hatten. Die USA und der Iran wollen nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen offenbar ihre Verhandlungen fortsetzen. US-Präsident Donald Trump erklärte, Teheran habe um neue Gespräche gebeten und er habe zugestimmt. Die Waffenruhe zwischen beiden Staaten sei aber beendet, so Trump. Unterdessen soll eine Delegation aus Katar in Teheran gelandet sein. Der Vermittlerstaat hatte den Iran für den Angriff auf Schiffe in der Straße von Hormuz kritisiert. Der deutsche Autobauer VW will angesichts des Spardrucks seine Modellpalette deutlich straffen. So soll die Zahl der angebotenen Fahrzeugmodelle schrittweise halbiert werden. Die Ausstattungsoptionen sollen auf ein Viertel reduziert werden. Zu konkreten Einschnitten gibt es noch keine Einigung. Laut Medienberichten könnten 4 VW-Werke in Deutschland geschlossen und bis zu 100.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Italien hat heute der Giftkatastrophe von Seveso vor 50 Jahren gedacht. Am 10. Juli 1976 waren aus der Chemiefabrik in der Kleinstadt 20 Minuten lang Dioxingase ausgetreten. Zwar gab es keine unmittelbaren Todesopfer, aber rund 200 Menschen erlitten schwere und oft chronische Gesundheitsschäden, darunter Hautentzündungen, Diabetes und Krebs. Das Unglück zog eine Verschärfung der EU-weiten Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit gefährlichen Stoffen nach sich.
Die Wetterprognose hören Sie jetzt von Daniel Stanker.
Mit viel Sonnenschein geht es jetzt in den Abend und dabei ist es sehr warm, teilweise noch heiß. Die Temperaturen reichen gerade von 24 Grad in Mariazell bis fast 32 Grad in Bregenz. Das Wochenende bringt ähnliche Temperaturen wie heute, also meist 25 bis 33 Grad am Nachmittag. Am wärmsten wird es im Rheintal, im Inntal und in Unterkärnten. Dabei scheint meistens die Sonne, wobei zwischendurch auch Wolken durchziehen können, vor allem am Sonntag vom Mühlviertel bis ins Burgenland. Regenschauer und Gewitter sind aber die absolute Ausnahme. Vereinzelt gehen Schauer morgen am Samstag in Kärnten nieder, vielleicht auch noch in der Steiermark.
Veronika Philips, Eckehard Braun und Helene Seelmann, ihr Team heute sagt danke für Ihr Interesse. Es ist 18.25 Uhr.